Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Willhüft und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich mit einem Gast. Und zwar nicht das erste Mal, Dr. Volker Schmiedl. Wir beide sind jetzt schon ein paar Mal im Gespräch gewesen. Und diejenigen, die ihn nicht kennen, ihr Lieben, 20 Jahre Chefarzt in einer ganzheitlichen medizinischen Einrichtung, in einer Klinik, mehrfacher Autor von Fachbüchern über Nährstofftherapie. Und viele, viele Jahre schon bekannt mit ganz speziellen Nährstoffen, die auch heute sehr im Fokus stehen werden. Es geht um Omega. Wir wollen ein bisschen über ein paar Dinge sprechen, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Und erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Volker. Schön, dass du wieder da bist und dass wir heute unsere Zuschauer ein bisschen mitnehmen können in das Thema auch Stressregulation. Denn wir haben Zeiten, in denen die Menschen wirklich, ja, eigentlich überlaufen. Ne? Das Fass ist voll. Und was kann man tun? Und da wollen wir heute so ein bisschen drauf eingehen. Also schön, dass du da bist, lieber Volker.
Ja, liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung und Grüße miteinander an den Bildschirmen dort draußen.
Genau, man hört schon, wo du herkommst. Genau, aus der wunderschönen Schweiz. Und wir wollen mal so ein bisschen abtauchen, denn unser Motto ist ja gesund und glücklich. Und welche Rolle spielen genau in diesem Thema? Denn nicht nur gesund, sondern Glück ist ein großes Thema, was vielen Menschen immer mehr abhanden kommt. Ne? Wir leben in bewegten Zeiten. Welche Rolle spielen Nährstoffe denn grundsätzlich für Körper und Psyche?
Wir sind einfach mit einer Basis davon. Ja? Ohne die richtigen Nährstoffe funktioniert unser Gehirn nicht ganz gut. Unser vegetatives Nervensystem, was also den Ausgleich schafft zwischen Anspannung, Regeneration, Stress und Ruhe, wir brauchen beides. Dafür sind Nährstoffe einfach unglaublich wichtig. Und wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel darüber gelernt, wie Nährstoffe da in diese Regulation zwischen Anspannung, Entspannung, Depression oder subjektives Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden, wie die da eingreifen können. Ich habe ein Video mal gemacht, das nennt sich Depression ist eine Entzündung. Ja, da wären wir vor 40 Jahren in der Medizin dafür gesteinigt worden, so etwas zu behaupten. Aber heute haben wir die physiologischen Grundlagen dafür. Also Depression ist natürlich nicht nur eine Entzündung, aber es ist auch eine Entzündung. Und wenn wir mit der Ernährung, mit Nährstoffen antientzündlich arbeiten, wissen genau, welche Nährstoffe das heute machen, dann können wir auch für ein psychisches Wohlbefinden sorgen.
Genau, also der Schwerpunkt liegt ja ganz oft in dieser Zeit auf, ich sag mal, Entstressung, ne? Stressregulation durch Waldbaden. Also wir haben ja ganz viele Themen auch hier auf dem Kongress. Wir wollen uns aber heute mal so ein bisschen wirklich mit dem Thema, also Ernährung, Nährstoffe, aber auch, welche Auswirkungen es auf allen Ebenen hat. Also auf das Gehirn, auf die Stimmung, auf das Nervensystem, ne? Stressregulation ist ja viel das Nervensystem. Was ist denn da bei dir, sage ich mal, das Hauptnährstoff? Das ist Omega. Davon gehe ich jetzt mal auf Omega-3.
Ja, gut geraten, ja. Muss bei mir natürlich Omega-3 sein. Nein, aber nicht nur, weil ich es so mag, sondern weil einfach die Studienlage dazu auch so klar ist, ja. Wir können gern gleich mal in die Präsentation reingehen, dann würde ich da einige Folien dazu zeigen. So, hier mal so Omega-3-Fettsäuren in natürlicher Form, in Form von Lachsfilet und von Garnelen, aber natürlich auch in Form von Fischöl oder Fischölkapseln. Und ja, die Omega-3-Fettsäuren, das wissen wir heute aus vielen Forschungen, die wirken parasympathikomimetisch. Oh Gott, was heißt das denn jetzt? Unser vegetatives Nervensystem, was wir also willkürlich nicht gut beeinflussen können, besteht aus dem Sympathikus, der Anteil, der eher für Energie, für Anspannung sorgt, und der Parasympathikus, der eher für Entspannung und Ruhe sorgt. Nochmal, wir brauchen beides, aber in unserer Gesellschaft sind wir heute mehr so auf der Sympathikus-Seite. Wir sind ja alle mehr gestresst, ja. Wir lassen uns im jahreszeitlichen Rhythmus und auch im 24-Stunden-Tagesrhythmus lassen wir uns in der Regel nicht mehr genügend Ruhephasen. Und Omega-3, das ist ganz klar, kann mit dazu beitragen, mehr zur Ruhe und zur Entspannung zu kommen. Ich sage immer gern, Die Omega-3-Fettsäuren, die wirken wie ein Beta-Blocker. Also der Beta-Blocker macht ja auch ein bisschen ruhiger. Die Herzfrequenz wird langsamer. Der Blutdruck sinkt etwas ab. Wir werden so ein bisschen gedämpfter. Ich sage immer, Omega-3-Fettsäuren sind wie ein Beta-Blocker, aber ohne die Nebenwirkungen der Beta-Blocker. Und wir brauchen, neben der guten Qualität, brauchen wir einfach eine genügend große Menge. Und das sind in der Regel für den normalgewichtigen Erwachsenen, der so einmal in der Woche Fisch isst, sind das so 2 Gramm EPA, DHA. Ich werde nachher noch genau darauf eingehen, wie wir das erreichen können. So, und hier mal, ich will jetzt nicht allzu viele Studien bringen, aber alles, was ich sage, kann ich durch Studien belegen. Das möchte ich hier mal anhand des vegetativen Nervensystems darstellen. Also hier haben wir mal so 26 Versuchspersonen 8 Wochen lang kein Omega-3 bekommen oder knapp 1 Gramm, keine sehr hohe Menge, oder 3,4 Gramm EPA-DHA. Das ist eine ziemlich gute Menge. Und dann haben die eine sogenannte HRV-Messung gemacht. Das ist Herzratenvariabilität. Also wir können heute mit bestimmten EKG-Untersuchungen können wir genau den Zustand des vegetativen Nervensystems objektiv beurteilen. Vor ein paar Jahren konnten wir das noch nicht, jetzt geht das. Und dann hat man gesehen, diese HRV, die Herzratenvariabilität, war unter der Hochdosis Omega-3-Therapie am besten. Ich habe dazu auch mal eine Grafik mitgebracht. Hier wurde also die sogenannte Total Power gemessen. Ja. Und wir sehen hier unten, das ist die Placebo-Gruppe und die wurden einem Stressreiz ausgesetzt, also mussten sich auf einen kleinen Vortrag vorbereiten. Und hier war dann die Rede dazu und hier war ein Kältereiz, also quasi ein psychischer und ein physischer Reiz. Und wir sehen, diese Total Power war unter dem Placebo am schlechtesten. Unter der hohen Dosis von Omega-3 über 3 Gramm war sie am besten, also die physischen und psychischen Reize wurden am besten toleriert und die mäßige Dosis von knapp 1 Gramm, die lag ebenso dazwischen. Also wir haben hier eine richtige Dosis-Wirkungsbeziehung. Je besser wir mit Omega-3 ausgestattet sind, desto besser funktioniert auch unser vegetatives Nervensystem. Wir können mit äußeren Reizen viel besser umgehen. Das ist mittlerweile belegt. Es gibt allein zu Omega-3 und dieser HRV-Messung mittlerweile mehr als 100 Studien. Das ist wunderbar belegt. Und hier mal, Herzkrankheiten sind ja bei uns auch ganz wichtig und sorgen für die Hälfte aller Todesfälle und für viel menschliches Leid. Und ich höre immer wieder von Kardiologen oder immer wieder im Internet, ja, Omega-3 bringt dabei gar nichts, das ist sogar eher gefährlich, ja. Nein, hier ist jetzt die neueste Meta-Analyse, die aktuellste, die alle Studien zu Omega-3 und koronarer Herzkrankheit inkludiert, mit 13 Studien, mit mehr als einer Achtelmillion Teilnehmer. Und die Autoren sagen ganz klar, unter Omega-3 haben wir ein geringes Risiko für Herzinfarkte, für Schlaganfälle und für Herztod. Und auch hier haben die eine Dosis-Wirkungsbeziehung pro Gramm Omega-3, es muss aber EPA-DHA sein, nicht ALA aus dem Leinöl, gibt es 17% weniger Ereignisse. Warum waren viele Einzelstudien negativ? Die haben zu wenig Omega-3 genommen. Da wurde teilweise 1 Gramm und weniger genommen. Und da war dieser Effekt dann eben nicht signifikant gewesen. Wenn wir aber mehr nehmen oder wenn wir eben sehr, sehr viele Versuchspersonen haben, dann wird es auch statistisch eindeutig signifikant. Und nochmal Thema Stimmung, Depression. Es gibt eine Vielzahl von Studien zu Omega-3 und Depression. Ich habe hier nur mal eine einzige kleine mitgebracht, um das auch nochmal zu verdeutlichen, wie stark dieser Effekt ist. Also hier nur etwas mehr als 40 Patienten mit einer stärkeren Depression und die sind nur 9 Wochen therapiert worden und die bekamen nur 900 Milligramm EPA und 200 Milligramm DHA. Das ist für mich viel zu wenig. Also wenn ich die Studie konzipiert hätte, ich hätte gesagt, lasst das 3 Monate laufen und gebt nicht 1,1 Gramm, gebt 2 oder 3 Gramm. Also für mich schlecht konzipierte Studie. Wir gucken trotzdem mal, was rausgekommen ist. Beide Gruppen, die Placebo-Gruppe und die Omega-3-Gruppe, bekamen noch, ich sage mal, ein richtiges Antidepressivum, nämlich Citalopram. Nach 8 Wochen war der Depressionsscore, der sogenannte Hamilton-Score, unter Omega-3 hochsignifikant besser. Nach 4 Wochen begann der Unterschied bereits signifikant zu werden. Und ja, das sind schöne Aussagen, aber in der Grafik kann man es noch viel, viel besser sehen. Wir sehen also hier die beiden Gruppen und die beide starteten mit einem Hamilton-Score von 25. Das ist so eine moderate depressive Episode. Und dann wurde begonnen eben mit Citalopram plus Placebo und wir sehen, ja, Depression ist weniger geworden. Unter 20 haben wir nur noch eine leichte Depression. Oder die andere Gruppe hat eben Omega-3 bekommen und die sind nach 8 Wochen bei 10 gewesen. Unter 10 ist keine Depression mehr. Das heißt, wir können sagen, die Hälfte der Omega-3-Patienten war nach 8 Wochen depressionsfrei, die andere Hälfte war noch in der leichten Depression und bei der Placebo-Gruppe, Klammer auf, die hatten hier auch ein Antidepressivum bekommen, aber eben kein Omega-3, waren die Werte noch viel schlechter. Das heißt, wir können durchaus Omega-3 auch mit dem Antidepressivum verknüpfen. In jedem Fall kommen wir mit Omega-3 schneller aus der Depression raus, können vielleicht schneller die nebenwirkungsreichen Medikamente absetzen. In jedem Fall ein riesiger Vorteil. Ja, wie viel sollte man nehmen? Habe ich vorhin schon gesagt, 2 Gramm, wo ist es drin? Wir brauchen dafür 15 normale Fischkapseln. Das schluckt aber kein Mensch auf Dauer. Wir können auch 500 Gramm Kaviarfilet essen. Macht auf Dauer auch kein Mensch. Würde ich wegen der Schwermetallbelastung auch nicht empfehlen. Bitte nicht mehr als einmal in der Woche Fisch essen. Oder wir können ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl nehmen. Dann haben wir die 2 Gramm Omega-3 intus. Wir können es auch messen. Das würde ich jedem empfehlen, bevor man mit so einer Therapie beginnt, mal eine Messung zu machen. Damit würde ich nicht zum Arzt gehen, weil die meisten Labore messen es im Serum. Aber der falsche Wert. Damit messen wir die Omega-3-Zufuhr in der Nahrung in den letzten 1 bis 2 Tagen. Das muss man im Vollblut messen. Damit messen wir wirklich den Durchschnitt der letzten 3 Monate. Also, so ein Testset kann man sich besorgen. Ich sage am Schluss noch, wo man das besorgen kann. Kann sich dann in den Finger stechen, 2 Tropfen Blut aus der Fingerbeere abnehmen und dann einschicken. 2 Wochen später hat man die Ergebnisse. Und hier mal so ein Beispiel davon, hier mal ein Beispiel, wie es richtig schlecht ist. Ja, also wir sehen hier der Omega-3-Index, das ist im Prinzip die Summe aus EPA und DHA, die sollte bei 8 bis 11% liegen. Unter 4 ist richtig, richtig schlecht und diese junge Dame hatte 4,36, gar nicht gut. Der Omega-6-zu-3-Quotient liegt normalerweise bei 10. Also wenn jemand einmal in der Woche Fische isst, dann hat er etwa 10 und der lag hier mit 26 viel, viel höher, viel schlechter. Es werden noch viele andere Fettsäuren gemessen, können wir jetzt aus Zeitgründen gar nicht drauf eingehen. In der Beschreibung des Tests wird das aber genau erklärt. Also hier mal die EPA, wichtigste antientzündliche Fettsäure, die liegt normalerweise so bei 1%, hier mit 0,5 viel schlechter. Arachidonsäure ist die Omega-6-Fettsäure aus tierischen Fetten, die sollte so bei etwa 9 liegen, die liegt hier mit 13 viel, viel höher. Also wir haben hier viel höhere Neigung zur Entzündung, aber auch eine höhere Neigung zu Depression und vielen, vielen anderen Erkrankungen. So, da können wir vielleicht mal wieder rausgehen aus der Omega-3-Präsentation. Und wenn du noch Fragen zu Omega-3 hast, dann können wir die erstmal abhandeln.
Genau, ich würde ganz gerne für die Zuschauer mal den Unterschied zwischen Omega-3 und 6 Fettsäuren vielleicht im Alltag nochmal. Du hast ja von Leinöl vorhin schon gesprochen, aber das Omega-6, was wir zu viel haben, dass das Gleichgewicht aus dem Lot gerät. Wo finden wir das in der Nahrung wieder? Dass unsere Zuschauer vielleicht auch mal bei sich so ein bisschen durch den Kühlschrank gehen und überlegen, wo habe ich zu viel Omega-6?
Ja, also die wichtigsten Omega-6-Fettsäuren, das sind eher die schlechten, sage ich jetzt mal so, die finden wir in allen tierischen Fetten. Also Wurst, Fleisch, Käse, andere Milchprodukte, je fetter, desto mehr Arachidonsäure. Das ist die tierische Omega-6-Fettsäure. Wir sollten aber bitte auch noch Pflanzenöl beachten. Und da ist die wichtigste Omega-6-Fettsäure die Linolsäure. Und die kommt in den üblichen Haushaltsölen vor. Also Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sojaöl. Da sind 60 bis 70% Linolsäure drin. Und die kann der Körper sehr gut in Arachidonsäure umwandeln. Also auch Veganer und Vegetarier haben teilweise sehr hohe Arachidonsäurewerte. Nicht, weil sie viel Fleisch und Wurst essen, sondern weil sie viel dieser schlechten Öle zuführen. Also Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskernöl, die gehören nicht in die Küche. Das sind die Killeröle. Die machen Herzinfarkte und Depressionen. Gute pflanzliche Öle sind das Leinöl, das Hanföl, das Rapsöl, das Olivenöl, Kokosöl. Das sind so die besten Öle, die sollte man im Haushalt haben. Andere am besten gar nicht.
Wunderbar. Also nochmal auch vielleicht als Verstärkung nochmal, weil mich das selber betrifft. Das Thema Depression fand ich jetzt sehr spannend, lieber Volker, nochmal auch zu sehen, dass man nicht diese, wie du das gesagt hast, schwer nebenwirkungsbehafteten Medikamente, dass man das reduzieren kann durch Omega-3. Also das ist schon mal, finde ich, eine ganz wichtige Quintessenz heute schon mal aus diesem Aspekt. Was ist denn neben Omega-3 noch wichtig? Du hattest gerade schon, ich habe die Folie schon gesehen, das Magnesium. Vielleicht lass uns mal darauf eingehen, weil es ist ja nicht nur der eine Nährstoff, sondern wir brauchen ja ganz viele, um im Gleichgewicht zu sein, um zu regulieren. Warum ist Magnesium da heute vielleicht auch noch mit eins der wichtigsten Nährstoffe, die wir brauchen? Warum vor
Ja,
allen
das ist
Dingen?
ja, da ist ja heute um das Thema Stress, Psyche, Entspannung, Balance des Gleichgewichts des Nervensystems geht, ist für mich Magnesium einfach der wichtigste Mineralstoff in diesem Bereich. Ich sage immer gern, Magnesium ist so mein Antistressmineral. Und auch dazu habe ich noch mal ein paar Folien mitgebracht. Ja, Magnesium, das Antistressmineral. Magnesium wirkt entspannend. Und zwar auf unsere Muskulatur, bei Muskelkrämpfen, bei Muskelverspannungen, kennt das ja jeder, aber auch die Psyche. Ja. Hier nochmal so die Atomstruktur des Magnesiums. Und wir brauchen am Tag so etwa 304 Milligramm durch Ernährung und/oder Nahrungsergänzungen. Und die Frage ist, wo ist das denn nun drin? Susanne, was ist denn deiner Meinung nach ein sehr magnesiumreiches Lebensmittel?
Da fragst du mich zu viel.
Das wird ja immer
Also ich
gerne
könnte mir vorstellen,
genannt.
irgendwas Grünes. Irgendwas Grünes. Also
Ja,
Brokkoli, Spinat zum Beispiel.
das ist sehr gut, weil Magnesium ist das Zentralatom von Chlorophyll. Also du hast völlig recht, überall, wo wir was Grünes haben, haben wir auch Magnesium drin. Wenn ich in meinen Vorträgen die Frage stelle, und vielleicht haben ja zu Hause an dem Bildschirm die Zuschauer auch die Frage für sich mal so beantwortet, kommt meistens die Antwort Banane. Banane ist ganz magnesiumreich und hier in dieser Darstellung von magnesiumreichen Lebensmitteln haben wir die Banane auch mit dabei. Ja, und ich habe jetzt mal einige Lebensmittel in Lebensmitteltabellen nachgeguckt, wie viel Magnesium da denn drin ist. Und die Banane enthält, ich sage mal, nur 36 Milligramm. Wir erinnern uns, wir brauchen 300 bis 400 Milligramm am Tag. Das bedeutet, um allein mit Banane auf eine gute Magnesiumzufuhr zu kommen, müssen wir ein ganzes Kilogramm Banane am Tag essen. Das geht nicht, das kriegt man nicht hin. Ja? Ich habe mal geschaut, Kohlrabi, einfach als Beispiel für ein Gemüse. Und das gilt für eigentlich alle Gemüsesorten. Wir sehen hier Kohlrabi und wer hätte das gedacht, hat mehr Magnesium als Banane. Und das trifft für die meisten anderen Gemüsesorten auch zu. Die sind in der Größenordnung teilweise sogar noch mehr bei Magnesium als die Banane. Also ja, wir dürfen wegen Magnesium mal eine Banane essen, aber zu glauben, wir essen eine Banane am Tag und dann haben wir alles gedeckt, das ist leider eine völlige Fehlinformation. Kakao, gute Nachricht für die Schokoladenesser. Kakao ist das magnesiumreichste Lebensmittel. Also wir müssten nur 100 Gramm Kakaopulver, das wäre dann reines Kakaopulver essen, dann wären wir gut ausgestattet. Also Spaß beiseite, ich will jetzt auch nicht zum Schokoladenkonsum hier animieren, aber ja, mal ein Riegel Schokolade, es soll dann natürlich die dunkle sein, je dunkler, desto mehr Magnesium, da haben wir schon ein paar Prozent unseres Magnesiumbedarfs gedeckt. Leinsamen hat auch noch ziemlich viel Magnesium. Und bitte auch mal auf die Mineralwasserflasche gucken. Also es gibt Mineralwässer, die sind nahezu wie destilliertes Wasser. Da sind kaum Mineralien drin, also 0,3 Milligramm Magnesium. Teilweise aber auch Mineralwässer, die weit mehr als 100 Milligramm in einem Liter beinhalten. Also auch das Mineralwasser kann eine Magnesiumquelle sein. Ja, wie viel sollte man denn nun nehmen? Ja, kommt drauf an. Individuell sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich Magnesium gebe, in der Vorbeugung oder auch in der Therapie, meistens etwa 150 bis 900 Milligramm. Am besten nimmt man das vor dem Zu-Bett-Gehen, weil es ja auch so ein bisschen ruhiger macht, ein bisschen gelassener macht, kann das Einschlafen und Durchschlafen also auch ein bisschen erleichtern. Aufpassen muss man vor der Überdosierung. Magnesium hat bei der Überdosierung, zum Beispiel bei 900 Milligramm, das vertragen die meisten schon nicht mehr, eine gravierende Nebenwirkung. Die ist jetzt nicht sehr gefährlich, aber kann unangenehm sein. Es macht nämlich Dünnpfiff. Ja. Also wir können nur einen Teil des Magnesiums aufnehmen. Und wenn wir eben keinen starken Mangel haben oder wenn eben nicht sehr viel aufgenommen wird, dann rutscht das andere eben durch wie Glaubersalz oder wie Bittersalz. Also dann wirkt es wie ein solches salinisches Abführmittel. Ja, wenn das der Fall sein sollte, dann muss ich die Dosis vielleicht reduzieren oder vielleicht auf 2 oder 3 Tagesportionen verteilen. Ich sage immer, wenn jemand sehr, sehr gut mit Magnesium ausgestattet sein möchte, dann soll er mit einer bestimmten Dosis, zum Beispiel 100, 130 Milligramm beginnen und dann peu à peu ganz langsam steigern. Wenn er merkt, der Stuhl wird so ein bisschen weicher, dann hat er die richtige Dosis gefunden, dabei bleiben. Wenn er dann doch zu dünn wird, muss man eben mit der Dosis ein Stück zurückgehen. Dann weiß man, das kommt gar nicht mehr an, das brauche ich gar nicht anzunehmen. Sollte man Magnesium messen? Wenn ja, wo? Im Serum, im Vollblut? Früher dachte ich immer, ja, Vollblut ist das Beste für die Mineralien, besonders Magnesium. Davon bin ich ganz abgekommen. Magnesium sollte gar nicht gemessen werden. Die Magnesiummessungen sind einfach rausgeworfenes Geld. Ja? Ich habe da ein bisschen Forschung dazu auch angestellt. Ich habe Leute mit niedrigen Werten gehabt, ganz niedrigen Werten. Ich habe gefragt, haben sie Wadenkrämpfe, haben sie Herzrhythmusstörungen? Haben Sie Verstopfung? Das sind so drei typische Magnesium-Mangelsymptome. Nö, überhaupt nicht. Und ich habe sehr hohe Werte gemessen und die Leute hatten wenig mit der Nahrung zugeführt oder es stimmte einfach, es stimmte überhaupt nicht. Also bitte Magnesium nach der Symptomatik dosieren. Ja? Habe ich Hinweise, dass ein Magnesiummangel da sein sollte? Einfach großzügig nehmen, bitte kein Geld für die Messung verschwenden. Und ja, das habe ich ja eben schon gesagt, das sind die wichtigsten Symptome des Magnesiummangels, Muskelkrämpfe, Verstopfung, Herzrhythmusstörung. Wenn man nur eines davon hat, dann kann Magnesium bereits helfen. Hat man 2 oder 3 davon, dann muss man unbedingt Magnesium nehmen. Und in aller Regel werden die Beschwerden nach 2 bis 3 Wochen deutlich nachlassen. Es gibt noch so ein paar Risikogruppen für Magnesiummangel. Je mehr Sport ich treibe, desto mehr Magnesium brauche ich für meinen Energiestoffwechsel und auch, weil ich es über den Schweiß verliere. Wenn ich Diuretika einnehme, also Entwässerungsmittel für den Blutdruck oder die Herzentlastung, wird leider auch Magnesium mit ausgeschwemmt. Alkohol schwemmt leider Magnesium auch mit aus. Und Stress, ja, Stress ist ganz besonders schlimm, weil wir brauchen ja Magnesium, um gut gegen Stress gefeit zu sein. Und wenn ich mehr Stress habe, dann scheide ich auch noch mehr Magnesium aus. Also ich habe quasi einen sich selbst verstärkenden Teufelskreis. Also bei Stress immer großzügig Magnesium einnehmen. Gibt es da noch Fragen zum Magnesium?
Ja, ich stelle jetzt mal so eine klassische Frage, die so ein bisschen auch durchs Netz schwirrt. Welches Magnesium soll es denn sein? Es gibt verschiedene Magnesiumarten. Hast du da einen Tipp? Weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sichtweisen. Und gerade wenn man bei YouTube guckt, also jeder weiß, welches das Richtige ist. Was ist da so deine Sicht drauf?
Ja, kann ich ganz einfach beantworten. Bei Magnesium sollten das organische Magnesiumverbindungen sein. Also bitte kein Magnesiumcarbonat oder Magnesiumoxid. Also wenn man irgendwo im Supermarkt Magnesium kauft, und das ist dort meistens sehr, sehr billig, aber es ist in doppelter Hinsicht ist es billig, bitte mal auf die Packung gucken. Das ist meistens Carbonat oder Oxid. Das kann man gleich ins Klo kippen. Bei den anderen Magnesiumverbindungen, ja, da sagen auch einige, das ist das Beste und das ist das Beste. Da gibt es minimale Unterschiede. Also ob es dann das Citrat ist oder das Taurat oder noch irgendwelche anderen, bis Glycinat, das sind für mich alles gute Magnesiumverbindungen. Es gibt mittlerweile einige Hersteller, auch das Präparat, was ich gerne empfehle, das macht sich einfach zunutze Kombinationseffekte. Das heißt, sie haben dann einfach drei, vier oder fünf verschiedene dieser guten Magnesiumverbindungen in ein Präparat reingetan. Und da haben wir die Vorteile von allem, dann macht man nie was verkehrt damit. Ja. Wenn ich eher in der Entsäuerung arbeiten will, weil jemand übersäuert ist, entsprechende Tests auch gemacht hat, zur Entsäuerung wäre das Magnesiumcitrat das Allerbeste. Ansonsten ist es mir eigentlich egal, welche organische oder welche Kombination von organischen Verbindungen das ist. Alle organischen Verbindungen sind gut, nur bitte kein Carbonat oder kein Oxid, die sind nicht gut.
Wunderbar. Danke für den Tipp. Du hast gerade, finde ich, eine schöne Überleitung gemacht, denn du hast ja auch davon gesprochen, ne, gerade Sportler, die ja auch sehr viel Energie brauchen, aber auch die Regulation zwischen hoher Energie und dem Stressfaktor runterzufahren. So, jetzt bin ich vielleicht jemand, der sehr viel Stress hat, versuche mich runterzufahren, dass meine Stressregulation ganz gut ist. Ich brauche aber doch auch Energie. Was ist der Energienährstoffbooster schlechthin? Um in die, ich sag mal, in den Ausgleich zu kommen. Weil ich habe es schon gesehen, du hast das Q10 schon angedeutet. Ja, das ist ja so der Energiestoff oder eher Energienährstoff eigentlich. So kennt man ihn.
Ja, genau. Also erstmal, wir reden jetzt nicht von den Stoffen, die die richtige Energie bringen. Das sind ja Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Aus all diesen kann der Körper Energie bilden. Q10, aus Q10 können wir nicht direkt Energie bilden, aber wir können keinen Zucker, wir können keine Fettsäuren verbrennen, wenn wir nicht genügend Q10 haben. Ich sage immer, Q10 ist das Energievitaminoid. Es ist kein Vitamin, weil wir es selber herstellen können. Leider können Einzelne nicht genügend davon herstellen. Und darum wollen wir uns diesen neben Eisen, dem wichtigsten Baustein für die Energiegewinnung, mal etwas mehr zuwenden. Also, jeder kennt ja mittlerweile die Mitochondrien. Ich sage immer gerne, das sind die Kraftwerke der Zelle. Also hier haben wir links oben den Zellkern und rechts unten haben wir so ein bohnen-nierenförmiges Zellorganell, die Mitochondrien. Und nur dort können wir Sauerstoff verbrennen. Nur dort. Mit Hilfe von Zucker oder mit Fettsäuren. So, wer hat nun Probleme mit Q10-Mangel? Höheres Lebensalter ist ein Risikofaktor für Q10-Mangel. Wir wissen heute, dass in jeder Lebensdekade der Q10-Gehalt so etwa um 10% abnimmt. Und vieles, was wir heute als Altersschwäche bezeichnen, ist eigentlich ein Q10-Mangel. Also jeder Ältere, der von Altersschwäche oder Erschöpfung geplagt ist, sollte doch den Q10-Wert mal messen lassen. Herzschwäche. Mitochondrien sind besonders in den Muskelzellen lokalisiert. Und der Herzmuskel ist ja der Muskel, der überhaupt niemals zur Ruhe kommt. Der muss ja über 80 Jahre teilweise bis zum Lebensende schlagen. Der braucht besonders viel Q10. Bei Sportlern habe ich besonders häufig einen Q10-Mangel gefunden. Und zwar, je mehr sie trainieren, umso mehr verbrauchen sie. Die können gar nicht mehr so viel nachbilden. Also jeder Sportler, der ein bisschen ambitioniert ist, der sollte unbedingt, neben vielen anderen Substanzen auch, aber der sollte unbedingt seinen Q10-Spiegel mal messen lassen. Da habe ich unglaubliche Mangelzustände gefunden. Und was ich auch noch gefunden habe, immer wenn ich mal sehr niedrige Q10-Spiegel gemessen habe, und das waren jetzt Leute, die jetzt ja, nicht besonders viel Sport gemacht haben, nicht körperlich sehr schwer tätig waren, da kam dann häufig raus, dass sie psychische Belastungen hatten. Also psychische Belastungen scheinen auch zu einem Q10-Mangel beizutragen. Und wenn ich dann noch in die Lage komme, mit einer psychischen Belastung auch noch nicht viel Energie zu haben, dann kann ich ja gar nicht gut damit fertig werden. Also bei all diesen Risikogruppen bitte mal Q10 messen. Bei KHK ist es auch ganz wichtig, koronare Herzkrankheit. Und wer Statine einnimmt, also die Cholesterinsenker, sollte unbedingt mal den Q10-Spiegel gemessen haben, weil, ich sagte ja vorhin, wir können Q10 selber bilden, wir bilden Cholesterin auch selber. Und der Syntheseweg von beiden Stoffen ist bis auf den allerletzten Schritt genau derselbe. Also wenn ich Cholesterinsynthese senke, senke ich auch die Q10-Synthese. Nicht alle meiner Patienten hatten Q10-Mangel, aber gefühlt etwa 70%. Und das steht nicht im Beipackzettel und der Kardiologe achtet nicht darauf. Ja. Also bei all diesen Gruppen, bei diesen Risikofaktoren, bitte mal Q10 messen oder im Zweifel auch einfach mal 100 Milligramm einnehmen. Wir machen nichts verkehrt, wenn wir mal 100 Milligramm am Tag einnehmen und schauen, ob es uns darunter besser geht. Das würde ich jedem empfehlen. So, und hier kommt jetzt eine leider etwas kompliziertere Folie, aber ich kann es nicht ersparen, weil es einfach so wichtig ist für die Erklärung. Das ist die sogenannte Atmungskette in den Mitochondrien, wo wir also in vielen komplexen chemischen Schritten Sauerstoff verbrennen. Und wir sehen hier, Q10 ist an mehreren dieser Schritten beteiligt. Eisen auch. Wir brauchen auch B-Vitamine. Wir brauchen auch Magnesium. Also wir brauchen viele, viele Stoffe dafür. Aber Q10 ist für mich der aller wichtigste bei der Energieproduktion in den Mitochondrien. So, damit wäre ich mit dem Q10 auch schon fertig. Gibt es denn dazu noch Fragen?
Ja, ich sage mal, die Quelle Coenzym Q10, wo bekommt oder was kann ich es über die Nahrung machen oder muss ich es tatsächlich wirklich auch über ein Nahrungsergänzungsmittel machen? Wo finde ich das?
Ja, also es gibt einige Nahrungsmittel, die ein bisschen mehr Q10 beinhalten. Es ist zum Beispiel kaltgepresstes Olivenöl oder auch Sardinen. Aber wir können mit der Nahrung allein nicht auf gute Q10-Spiegel kommen. Wir können damit maximal 5 bis 10 Milligramm am Tag zuführen. Wir brauchen aber im Bereich von 30, 50, 100 Milligramm. Also wir können keine 10 Liter Oliven am Tag oder 2 Kilogramm Sardinen zu uns nehmen. Das geht einfach nicht, ja. Wenn unsere eigene Produktion nicht ausreicht, und das können wir feststellen, indem wir die Messung machen, dann kommen wir um eine Einnahme nicht herum. Damit können wir den Q10-Spiegel sicher anheben und die Folgeerscheinungen eines Q10-Mangels können wir dann auch in aller Regel sehr schnell und sehr gut in den Griff kriegen.
Genau, am Ende werden wir dazu noch ein paar Tipps geben, ne? Wo es das zu beziehen gibt, gehe ich mal von aus.
Ja,
Genau.
genau.
Ja, wir haben es gerade schon gesehen, kleine Vorschau, Spermidin, ne? Großes Thema. Das wächst auch gerade so ein bisschen in Social Media, dass man sich das, dass man sich dieses Spermidin, kannte ich bis vor kurzem auch gar nicht. Wo, in welchem Zusammenhang steht da die Zellgesundheit? Natürlich auch die Langlebigkeit, großes Thema, ne? Longevity, da wird es ja auch ganz, ganz groß mit hervorgehoben. Wie, was macht es im Körper? Ich bin gespannt. Da hast du wahrscheinlich auch wieder schöne Folien dabei, um zu gucken, was
Ja.
hat es mit einer guten Funktion natürlich, aber auch mit unserem psychischen Wohlbefinden zu tun? Was
Ja.
können wir da
Also,
erwarten?
das ist eine der neuen sogenannten sekundären Pflanzennährstoffe. Ich habe jetzt hier beispielhaft nur mal das Spermidin genannt. Es gibt noch das Resveratrol, was jeder aus dem Rotwein kennt. Es gibt noch das Quercetin aus Knoblauch oder aus Zwiebeln. Wir können aus Zeitgründen jetzt nicht auf alle eingehen. Aber Spermidin ist eines der interessantesten davon. Und auch dazu habe ich ein paar Folien mitgebracht. Hier mal eine Arbeit dazu, so eine Übersichtsarbeit. Die Hauptwirkung von Spermidin ist eine Verstärkung der Autophagie. Oh, was ist das denn? Auto heißt selbst, Phagie heißt fressen. Also wir fressen unsere eigenen Zellen auf. Und unter Autophagie verstehen wir, dass so quasi die Abfallprodukte, die Schlacken, die Eiweiße in den Zellen oder die Mitochondrien, die nicht mehr brauchbar sind, oder auch die ganzen Zellen, die nicht mehr brauchbar sind, die quasi als Zombies da ein Dasein fristen, nur noch vegetieren, aber nicht mehr zur Funktion und Lebensqualität beitragen, die werden aufgefressen. Das ist übrigens derselbe Effekt, den wir auch im Fasten haben. Ja? Die meisten Fastenwirkungen sind Autophagiewirkungen. Deshalb ist das Fasten so gesund. Und wir wissen aber, es gibt einige Stoffe, die quasi diese Fasteneffekte nachahmen oder verstärken können. Darum ist zum Beispiel auch das 16-Stunden-Fasten so gesund. Wir müssen gar nicht 2 Wochen am Stück fasten. 16 Stunden am Tag reicht durchaus aus. Und wenn man dann noch Substanzen wie das Spermidin nehmen, können wir da enorm zur Autophagie und damit, du hast es denn schon erwähnt, zur Longevity beitragen. Die meisten kennen inzwischen Longevity. Wir verstehen darunter langes Leben, aber bei gleichzeitig guter Lebensqualität. Und das wollen wir beides haben. Wir wollen ja nicht 90 Jahre alt werden, davon 30 Jahre im Rollstuhl sitzen, sondern wir wollen ja aktiv und glücklich sein bis ans Lebensende, wenn es geht. Wir haben mittlerweile eine Lebensverlängerung von Spermidin nachgewiesen, eindeutig, leider bisher nur bei Hefepilzen, Fliegen und Würmern. Ja. Ich will jetzt niemand mit einer Fliege oder einem Wurm vergleichen, aber die Biologie ist nicht so ganz anders bei Menschen. Also wir bräuchten natürlich sehr aufwendige und sehr lange Menschenversuche dazu, ist ja kaum zu bezahlen. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass bei Menschen auch der Fall ist. Es gibt zumindest Hinweise dafür. Jetzt nochmal zunächst so Lebensmittel, die spermidinreich sind. Weizenkeime, das ist der Spitzenreiter, aber naja, 100 Gramm Weizenkeime jeden Tag können wir auch nicht essen. Sojabohnen sind relativ reich. Käse, hier besonders der Cheddar-Käse, aber auch ein Kürbiskern, Pilzen, Rindfleisch, Mango, Brokkoli und so weiter ist es auch enthalten. Also hier der leckere englische Cheddar-Käse. Ja, und hier mal eine Studie, eine lange Studie, die zumindest Hinweise darauf gibt. Da hat man einfach mal untersucht, wie ist denn die Spermidinzufuhr über die Nahrung? Man hat also quasi Ernährungsfragebögen ausgegeben und hat das dann verglichen mit den Todesfällen. Das waren immerhin über 800 Teilnehmer mittleren bis hohen Lebensalter, die man 20 Jahre lang beobachtet hat. Und dann hat man die je nach ihrer Spermidinzufuhr in Drittel eingeteilt. Also schlechtestes Drittel, mittleres Drittel, höchstes Drittel. Hat geschaut, wer stirbt denn. Dann hat man gesehen, diese 20 Jahre Sterblichkeit, also eine richtig lange Studie, die lag im schlechtesten Spermidin-Drittel bei 0,48, also 48% sind in den 20 Jahren gestorben. Na gut, wenn ich mit 84 Jahren anfange, dann kann ich auch mal sterben, dann in dem Alter, ja. Aber in dem besten Drittel war die Sterblichkeit nur 38%. Also im Vergleich zum schlechtesten Drittel 20% weniger Sterblichkeit im mittleren und höheren Lebensalter. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Wie gesagt, das ist nur eine hinweisende Studie. Man müsste eigentlich mal einen richtigen Doppelblindversuch machen über viele Jahre. Der wäre dann beweisend, aber die Hinweise sind so deutlich. Also wenn jemand was für seine Langlebigkeit tun will, dann würde ich mir unbedingt ein Präparat besorgen, wo unter anderem auch 6 Milligramm, das ist so die heutige Dosis, die man empfiehlt, 6 Milligramm Spermidin drin ist, entweder als Einzelpräparat, ich gebe es gerne als Kombinationspräparat, wo noch Resveratrol, Quercetin, NAD Plus, auch noch ganz wichtig für die Energie. Und Q10. Q10 ist da auch noch mit drin. Also da hat man eine super, super gute Kombination. Das Präparat nennt sich Vitalität, schöner Name auch, und kostet am Tag 1 Euro. Also ich glaube, das ist auch noch ganz gut bezahlbar. So, bevor wir dann ganz zum Ende kommen, sind da vielleicht noch andere Fragen zu diesen Nährstoffen oder vielleicht so auch einer anderen Thematik?
Also ich sag mal so erstmal herzlichen Dank wieder für also wirklich vertieften Einblicke. Was mich immer fasziniert, ist die Frage, woran erkenne ich denn wirklich, ob ich gezielt einsetze oder ob ich jetzt, sag ich jetzt mal, so eine Spaghetti-Variante nutze, ne? Also du hast es jetzt öfter mal angesprochen, an manchen Stellen macht eine Messung Sinn. Woran erkenne ich denn wirklich, ob ich eine sinnvolle Supplementierung habe? Das finde ich, also Qualität ist das eine und Dosierung das andere. Aber woran kann ich es denn wirklich erkennen?
Also bestimmte Stoffe, da hast du völlig recht, kann ich einfach messen und sollte ich auch messen. Wie zum Beispiel Omega-3 oder Q10. Vitamin D haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich auch extrem wichtig, ja. Eisen ist wichtig. All das kann man messen und nach 3 Monaten Substitution kann ich nachmessen und kann sehen, ob die Werte besser geworden sind. Manche andere Dinge spüre ich einfach. Also wenn ich angespannt bin, unkonzentriert, depressive Neigung habe, und nach ein paar Wochen Omega-3-Einnahme wird es besser, dann habe ich einfach auch einen subjektiven Benefit davon. Magnesium habe ich gesagt, nicht messen, aber wenn ich Wadenkrämpfe habe, jeden zweiten Tag, jede zweite Nacht, ja. Und die nehmen 2 Wochen lang ein gut dosiertes Magnesiumpräparat ein und die Wadenkrämpfe sind dann weg, dann weiß ich da, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also bei manchen Dingen kommen wir um die Messung nicht herum, bei manchen Dingen kann ich es auch spüren. Spermidin-Messung gibt es zurzeit noch gar nicht, Autophagie kann ich auch nicht messen. Also wenn ich da was für mich tun will, dann muss ich es einfach einnehmen. Ja, wir machen nichts Verkehrter damit. Und ja, wenn wir so ein Präparat wie die Vitalität einnehmen, könnte natürlich auch sein, dass möglicherweise nach ein paar Wochen auch ein subjektiver Unterschied messbar ist. Ja, also von einigen Leuten habe ich gehört, dass Spermidin das Haarwachstum anregen soll. Ja, kann ich jetzt durch Studien nicht bestätigen, aber wenn irgendwas besser wird, wenn man sagt, hey, das war ja vor ein paar Wochen oder Monaten noch ganz anders, ja, und jetzt ist es besser geworden. Also viele, viele Frauen, die Omega-3 einnehmen, berichten, dass die Haut geschmeidiger wird. Die brauchen nicht mehr so viel Hautcreme. Oder Falten werden auch ein bisschen, also es ist nicht wie Botox oder so, das darf man jetzt nicht erwarten, aber dass tatsächlich die Faltentiefe auch ein bisschen weniger wird. Also ein paar subjektive Dinge kann man schon durchaus auch bemerken.
Also ich finde das einen ganz tollen Ansatz, Volker, weil du kommst ja aus der Schulmedizin und du machst da so ein bisschen das Feld auf, ne? Mal selber wieder auf sich zu hören, ein bisschen Selbstverantwortung zu übernehmen, mal sein eigenes Körpergefühl wieder wirken zu lassen. Und da bin ich bei einem wichtigen Punkt, weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, gesund und glücklich zu sein heißt jetzt nicht nur den Körper gesund zu halten. Das, sagen wir, können wir relativ gut handeln. Wenn ich aber jetzt in so einem Dauerstressprogramm stecke, ich sage jetzt mal 10 Jahre toxische Beziehung, ja, ständig im Überlebensmodus, das ist ja heute fast an der Tagesordnung schon, Mobbing im beruflichen Aspekt und so weiter. Ich habe vielleicht Silent Inflammation, stille Entzündungsprozesse und habe so einen Cocktail von Dingen, die da mich wirklich so runterdrücken. Wie wichtig ist das für dich, da nochmal drauf einzugehen? Also Stimmung, Nährstoffversorgung, entzündliche Prozesse. Wie können wir in diesem Chaos den richtigen Weg rausfinden? Was ist da deiner Meinung nach der wichtigste Aspekt?
Ich kann natürlich nicht mit diesen Nährstoffen eine toxische Beziehung lösen oder ein Mobbing am Arbeitsplatz. Das kann ich damit nicht machen. Aber ich kann wenigstens meinen Körper, meine Psyche und mein vegetatives Nervensystem in eine Lage versetzen, damit vielleicht ein bisschen gelassener und ein bisschen rationaler umgehen zu können. Nicht mehr oder nicht weniger kann ich damit versprechen. Das ersetzt natürlich nicht eine Psychotherapie, wenn sie denn unbedingt erforderlich ist. Das ersetzt keine Beziehungsarbeit, das ersetzt keine Konfliktlösung, die ich in jedem Fall machen sollte, wenn sie da ist. Und manchmal gelingt es nicht. Und dann bediene ich mich gern der Weisheit der Dakota-Indianer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Also manchmal kommt man nicht herum, auch mal den Arbeitsplatz zu wechseln oder die Beziehung zu beenden. Das sollte nicht der erste Schritt sein. Ja? Also bitte nicht rausgehen und Dr. Schmidl hat gesagt, wir müssen alle den Arbeitsplatz wechseln oder die Beziehung beenden, wenn wir Stress haben. Ja? Das sollte der Endpunkt sein, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Das sollte nicht zu früh geschehen, aber es sollte auch nicht zu spät geschehen. Ja? Manchmal muss man einen klaren Schnitt machen, manchmal geht es nicht anders, aber das muss Gott sei Dank nicht immer sein. Aber in jedem Fall. Wie gesagt, ich kann nur, weil das meine Hauptexpertise ist, über diese Nährstoffe sprechen. Und ich habe jetzt auch nur einige angerissen, ja. Wir haben nicht über Eisen geredet, nicht über Vitamin D, nicht über B-Vitamine. Man kann auch so, so viel mehr tun. Aber in unserer heutigen Thematik sind das einfach für mich die wichtigsten. Und wir machen nichts, aber auch gar nichts verkehrt, wenn wir uns damit gut ausstatten.
Na, ganz, ganz lieben Dank nochmal. Doch dafür, das ist ein Prozess, ne? Dass wir das vielleicht auch mal sagen. Es ist ja ein Weg, erstmal zu beginnen, als sich dem zu ergeben und irgendwann so krank zu sein, dass man keinen Ausweg mehr findet. Das ist ja, das wollen wir ja vermeiden, auch durch diesen Kongress natürlich auch. Nochmal diesen Zusammenhang Entzündung, Nährstoffversorgung, Stimmungslage. Anzufangen, Nährstoffe zur Unterstützung zu nehmen. Dafür hast du, ich habe es ja eben schon gesehen, du hast ja ein paar Empfehlungen, weil die in diesem Urwald von diesen vielen Dingen kann man schon mal den Überblick verlieren. Und vor allem, weil es auch so viele Experten gibt und jeder hat so die eierlegende Wollmilchsau. Was empfiehlst du denn unseren Zuschauern mal? Womit kann ich da mal anfangen, mich zu beschäftigen?
Also erstmal, Stress fördert Entzündung. Und Entzündung, wie du gesagt hast, Silent Inflammation fördert viele, viele Krankheiten. unter anderem auch eben Depression. Und wir sehen, wir kommen da eben quasi in den Teufelskreis hinein. Und den können wir halt versuchen zu durchbrechen, indem wir zumindest mit der guten Nährstoffversorgung ausgestattet sind. Ich habe noch ein bisschen Informationsquellen mitgebracht, die kann ich auch gerne nochmal zeigen. Das ist mein Omega-3-Buch, Öl des Lebens. Da habe ich auf etwa 120 Seiten für den Laien oder auch für den Therapeuten, der damit erst beginnt, die wichtigen Informationen leicht verständlich dargestellt. Wer etwas dickere Bretter bohren möchte, kann sich gern die Nährstofftherapie besorgen. Da habe ich auf über 300 Seiten alles Wichtige von Vitamin A bis Zink aufgeschrieben. Schöne Übersicht über die einzelnen Nährstoffe und am Ende aber auch so ein Kochbuchteil, wo man eben sieht, bei Rheuma oder bei Asthma oder bei Depression, welche Nährstoffe kann ich da in welcher Dosis einsetzen? Und ich nenne in meinen Kapiteln auch immer Ross und Reiter, nenne also auch Namen und Präparate. Seit ganz kurzem, seit wenigen Tagen, gibt es mein Omega-3-Buch auch als Hörbuch. Ja, also viele Leute lesen ja heute nicht mehr sehr gern, was ich sehr schade finde, aber okay, besser als Podcast genossen als gar nicht. Also wer mag, kann sich hier den QR-Code mal abscannen und dann kommt er zu einer Hörprobe. Ein Kapitel des Buches kann man sich da anhören und dann kann man das bei jedem Hörbuchvertreiber, also Spotify oder Audible oder was auch immer, kann man das besorgen. Das haben mittlerweile alle in ihrem Programm. Ja, und hier nochmal den Link zu meiner Homepage. Alle meine Artikel, die ich so veröffentliche, kommen da rein, kann man nachgucken. Einmal im Monat kommt ein Newsletter raus, wo sehr viel über die Ganzheitsmedizin gesagt wird und viele praktische Tipps gegeben werden. In der Menüleiste findet man auch meinen Videokanal mit mittlerweile mehr als 300 Videos. Und ja, wer an Omega-3-Tests und oder Präparaten interessiert ist, ich gebe gerne das von norsan.de. Das hat für mich aber das beste Preis-Leistungs-Qualitätsverhältnis. Und mit dem Code Willkommen15 bekommt man sogar einen 15-prozentigen Begrüßungsrabatt auf alles. Die anderen Nährstoffe, also Vitalität mit dem Spermidin, Q10, Magnesium und viele, viele andere, die bekommt man bei nadara.eu. Und mit dem Code Willkommen15 gibt es dort auch 15% Begrüßungsrabatt. Das heißt nicht, dass andere Firmen nicht auch gute Produkte herstellen, überhaupt nicht, aber das sind nun mal die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe.
Genau, lieber Volker. Erstmal herzlichen Dank für die tollen Rabatte, dass einfach auch die Zuschauer die Möglichkeit haben, die Dinge auch mal auszuprobieren. Das Hörbuch finde ich großartig. Herzlichen Dank. Das ist ja was Schönes, was auch viele interessieren wird. Volker, ganz kurz noch zum Ende. Ich hätte ganz gerne natürlich wie jeder Sprecher bei uns deine wichtigste Botschaft an unsere Zuschauer, wenn es darum geht, gesund und glücklich und Nährstoffe. Vielleicht hast du so eine Botschaft noch, die du loswerden möchtest, die dir ganz wichtig ist.
Ja, immer, immer gelassen bleiben. Ja, es gibt ja diesen einen wunderschönen Spruch über die Gelassenheit. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Also einen sinnvollen Fatalismus, aber auch nicht nur Fatalismus, sondern auch die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und zum Schluss noch die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, ich weiß, den Spruch kennt jeder, aber man muss sich das immer wieder klar machen. Mit diesem Spruch werden wir als Einzelner und auch als Gesellschaft, glaube ich, besser durch die Krise der letzten 5 Jahre gekommen. Und ich hoffe, bei der nächsten Krise, die sicher kommen wird, ja, werden wir mit Gelassenheit besser durchkommen und auch mit einer guten Nährstoffversorgung. Wir brauchen einfach beides. Wir brauchen das Geistige, das Psychische, das Spirituelle, wie man das mal nennen mag, aber wir brauchen auch das Materielle. Beides ist gleich wichtig. Das ist vielleicht die Endbotschaft, die ich allen mit ans Herz legen kann.
Da muss ich noch mal reingehen, weil du hast jetzt wieder eine Vorlage gelegt, Volker. Du hast gesagt, Nährstoffe in Krisenzeiten. Wir sind gerade in einer Krise. Vielleicht der kleine Hinweis, dass es ganz gut ist, vielleicht auch ein bisschen Vorrat an Nährstoffen zu Hause zu haben, gerade wenn es um Stress geht, auch durch Angst. Ne? In der Zeit leben wir ja gerade, und das, finde ich, hast du nochmal so richtig schön nochmal so die Wichtigkeit auch gesehen, denn das kann uns schon ganz viel auch unterstützen. Lieber Dr. Volker Schmiedl, herzlichen Dank für dieses wunderbare, wieder sehr informative Interview. Wir verlinken alles unterhalb des Videos, ihr Lieben. Also den Zugang nochmal, die Webseite, falls ihr es jetzt nicht geschafft habt, alles schnell mitzuschreiben. Ihr kriegt alle Informationen zu Dr. Volker Schmiedl natürlich auch über unsere Telegram-Gruppe. Kongresspakete, dort werdet ihr auch noch beschenkt, kann ich euch sagen. Also ihr bekommt ja immer sehr, sehr viel bei uns, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses wirklich sehr wichtige und wunderschöne Interview, lieber Volker. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich schicke dir auch nochmal die PDF dieses ganzen Vortrages zu. Dann kann die mit in das Kongresspaket mit rein. Und Links zu meiner Seite und so werden ja auch noch drunter gestellt unter das Interview. Ja, und dann kann ich nur dem Kongress viel, viel Erfolg wünschen und den Zuschauern zu Hause zurufen: Bleiben Sie gesund.
Herzlichen Dank.